Du sag mal, Simon.
Ja, Barbie.
Du warst ja weg, ne?
Oh mein Gott, ich dachte, du würdest jetzt als erstes sagen, bist du braun geworden? Hast du Farbe bekommen? Das mache ich immer, das ist Anstand eigentlich. Das ist Anstand, egal wo der Mensch ist. Am liebsten mache ich das bei Leuten, Freunde von mir waren auf den Färöerinseln und sind zurückgekommen, habe ich auch gesagt, seid ihr braun geworden? Dabei war es einfach nur kalt und da war gar nichts. Aber das schickt sich so. Weil, aber
du
das
möchtest
Ding
also
ist,
belogen werden.
Nein, aber impulsiv sagen Leute immer, ach echt? Und ich denke mir halt einfach so, dann gibt es ja kein Zurück mehr. Dann kannst du ja nicht sagen, ist so, ja, seid ihr. Echt, wirklich? Ach, wir sind gar nicht raus in die Sonne gegangen. Und ich denke mir mal, ach echt, wirklich?
Wow, also du lügst deine Freunde an.
Nein, das ist ein Running Gag.
Freust dich dann innerlich, wenn sie drauf einsteigen. Nee, und denkst so, boah, sind die dumm, dass die mir schon wieder glauben.
Das ist ein Witz einfach und das lasse ich mir jetzt hier nicht nehmen. Das gebe ich weiter an euch. Sobald irgendjemand aus den Ferien zurück ist, schickt sich das zu sagen, ist ein guter Icebreaker, um zu sagen, so, ja. Mhm. Aber ja, ich war in den Ferien. Durchaus. Woher hast du das denn mitbekommen?
Du könntest eventuell 300 Mal drüber gepostet haben, aber nein, du hast es mir, glaube ich, erzählt.
Ich habe es dir gesagt. Ich habe gesagt, hey Barbie, nächste Woche können wir nicht aufnehmen, da habe ich Ferien.
Genau, da bin ich nämlich in Urlaub, weil du bist ja immer in Urlaub, habe ich das Gefühl. Sagte sie völlig ohne Neid. Mäh. Du bist sehr viel unterwegs.
Ich bin gerne unterwegs. Ich war ganz lange, war ich nicht so viel unterwegs, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich dürfte nicht, ich könnte nicht. Und eine Freundin von mir sagt dann auch manchmal zu mir, na Simon, weshalb darfst du denn jetzt gerade wieder nicht hin? Oder musst du irgendwo die Blumen gießen? Hast du irgendwem gesagt, nee, da treffen wir uns zum Abendbrot? Oder hast du dir schon eine Karte fürs Kino geholt für in 2 Wochen, dass du dann sagst, ich könnte theoretisch 2 Wochen weg, aber leider ist dieser eine Termin dazwischen, den ich nicht absagen kann.
Ich kenne ja so Leute, die dann auch immer so Haustiere haben, wegen denen sie nicht weg können. Genau. Und dann ist das Haustier irgendwann tot und du denkst, okay, jetzt hast du aber wirklich keine Ausrede mehr. Und dann ist es so, ja, nee, aber die Pflanze. Und du denkst so, Alter.
Ja, genau. Und das ist bei mir, ist es ein bisschen anders. Die Frage ist ja viel mehr, warum bist du denn eigentlich nicht im Urlaub?
Ich hasse ja Sommerurlaub.
Ja.
It's not my thing.
Wirklich?
Ich verbrenne sofort. Mhm. Ich hasse Hitze.
Aber du könntest ja auch sagen, so, okay, du magst es aber vielleicht ein bisschen angenehmer, also nee, nicht also kalt.
Ich fahre super gerne im Herbst. Das ist so mein
Wohlfühlklima.
Igitt, nee. Nee, also halt literally.
Nicht Igitt. Hey, doch, Igitt. Für mit Daniel vielleicht Gran Canaria machen. Wir haben noch überlegt, was wir machen. Und das ist einfach so, hä, in den Dünen Mas Palomas? Was soll das schon
in
schief gehen?
In den Dünen masturbieren. Ihr könnt es gerne machen, good for you girls, ich freue mich, aber nee, ich mag sowas nicht. Ich fahre, wenn dann, gerne irgendwohin, wo es richtig kalt ist, wo mir so ein steifer Wind um die Nase weht, wo Seeluft ist, wo ich so ein Räuchermatthias essen kann im Brötchen und so.
Bist du eine maritime Maus?
Also eine kaltmaritime. Ja.
Also Hamburg, also du bist jetzt nicht mal, ich kenne ein paar Leute, die sagen, ich hasse Berlin, ich wäre so viel lieber in Hamburg.
Oh, piss off. Ja, nein, okay, niemals.
Naja, das könnte ja auch sein, dass du sagen würdest, nee, eigentlich gehöre ich in die Bar von Olivia Jones. Da bin ich jetzt auch mit dabei und ich biete an eine Kiez-Tour. Und ich liebe die steife Brise hier und ich liebe Fisch.
Ich liebe die steife Brise und ich liebe Fisch.
Ja.
Fisch. Aber nicht so. Nee, also Hamburg finde ich boring. Sorry an alle HamburgerInnen. Ich habe da mal eine Zeit lang ein Zimmer bewohnt und ist wirklich nicht meins. Very hübsch, very nett, aber nicht meins. Nee, aber ich will so, ich könnte gut auf so einem Boot wohnen irgendwann mal. Und dann so auf der Nordsee irgendwie so Fischkuttermäßig.
Du brauchst Ebbe und Flut.
Travestie machen für die Quallen oder so. Und dann freuen die sich und denken sich so, das war die Breakout. Nee, das könnte ich gut, aber also nee, da wohnen muss ich jetzt nicht, glaube ich, maybe, I don't know. Aber nee, also mein Idealurlaub ist so auf so einem Boot sein und es stürmt und es gewittert und dann sieht man vielleicht noch so die letzten Zugvögel so nach Süden starten und man kann dann irgendwie genau Räuchermatthias holen und sich, ich hatte mal auf so einem Hausboot gewohnt für so ein paar Tage, urlaubsmäßig, das ich gemietet hatte und das hatte so einen kleinen, so einen Ofen, man musste das so selbst beheizen.
Ja.
Und das war mega geil. Das fand ich mega gut.
So schon so morgens
Feuer machen.
So
genau. Und dann erstmal so Ofen anheizen müssen und dann sich selber so einen Kaffee machen, so einen verbrannten in so einer scheiß Espressomaschine und dann da irgendwie so über die Insel watscheln.
Ja. Aber wann hast du das letzte Mal Ferien gemacht?
Vor 2 Jahren, glaube ich, oder so. Mhm. Maybe vor 3. Ist schon eine Weile her. Mhm. Ich bin nicht so ein Urlaubsmaus. Also momentan bin ich ja eh broke, as we know. Mhm. Aber bin auch gar nicht so eine Wahnsinns-Urlaubsmaus. Ich finde, ich hänge ja in Berlin auch gerne einfach rum.
Ja.
Und das würde ich tendenziell im Urlaub wahrscheinlich auch machen. Und dann denke ich, okay, jetzt ganz viel Geld bezahlen, um woanders auf der Couch zu liegen, ist jetzt nicht so der beste Plan.
Aber selbst das habe ich für mich gelernt, wenn ich alleine Urlaub mache, das gehört mit dazu. Also nicht diesen Stress machen, aber ich glaube, man muss das lernen. Mir hat eine Freundin mal gesagt, dass sie wirklich nur zwei Menschen kennt, die alleine Urlaub machen, und das bin ich und noch eine Freundin von ihr. Und da war ich auch ganz kurz so, okay, interessant. Und sie war so, ich will das auch gar nicht, will mich gar nicht so viel mit mir selbst auseinandersetzen. So. Und dann habe ich so gemerkt, nee, ich kann das schon ganz gut, weil ich das auch hier ganz gut kann. Also wenn ich freie Tage habe oder eben auch sonst oder durch alles andere. Also ich bin mir sehr oft wirklich mehr als selbst genug. Und ich setze mir einfach so ein Ziel, wenn ich alleine unterwegs bin. Also das kann ich dann schon mehr. Ja, vielleicht sollten wir ein Crowdfunding für dich starten, solange hier noch kein Geld durch die Doppelmaus irgendwie reingeht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Almosen möchte ich nicht.
Nein, I hate Charities. Also ja, also ich hasse Charity, wenn ich receiving bin. So. Nee. Also, um Gottes Willen, und schon gar nicht für Urlaub. Also, wenn wirklich mal.
Doch, natürlich, brennt, für was sonst?
Why?
Hey, für die schönen Dinge des Lebens, fürs Rausgehen, fürs Machen. Aber das Ding ist, warte ganz kurz, wenn wir jetzt gerade kurz beim Thema Urlaub sind, finde ich, ist auch etwas, was ich wahnsinnig wichtig finde, was manchmal bei so straighten Menschen so ein bisschen verloren geht, dass ich immer sofort google, ob das safe ist. Also LGBTQ-friendly so. Ich finde das so krass, dass ich wirklich.
Ach stimmt, das wissen die wahrscheinlich gar nicht, ne?
Nee, das ist.
Hi, yes, we do that. So, wir googeln vom Urlaub, ob man da existieren darf.
Genau, ob man da existieren darf, was sind Strafen,
ob man ins Gefängnis kommt.
Gibt es da eigentlich schon Gay Marriage, Hochzeiten? Gibt's da Buchstabenhochzeiten? Ist das erlaubt?
Ja.
Darf man da sich theoretisch auch als Tiger fühlen und als Tiger leben dann auf einmal?
Was das wir
ist,
alle wollen.
Das ist immer das Geile, ne? Immer in den Trans-Argumenten.
Darf man da seinen Hund heiraten?
Ja. Wenn Leute auf einmal sagen, wie weit soll es denn noch gehen, und dann auf einmal fühlt man sich als Tiger und dann ist man ein Tiger oder was ist so, ja, genau.
That's
das
what
ist,
we want.
Das exactly. ist das Ding, was alle irgendwie wollen. Also das ist wirklich, also erstmal furchtbar.
Und den Hund heiraten.
Und die Cousine. Den Hund heiraten, genau. Das was da als nächstes wichtig. Kommt. Die Cousine, Cousine heiraten wäre dann noch okay wahrscheinlich, weißt du?
Probably.
Cousine heiraten, ja, aber gleichgeschlechtlich auf gar keinen Fall.
Ja.
Und das ist wirklich was, weshalb ich manchmal gar nicht so eine richtig große Reiselust habe. Also ich habe so ein paar Länder, da bin ich dann tatsächlich sehr gerne oder sowas, wie jetzt so nach Kopenhagen. Wo halt aber auch Freundinnen von mir wohnen, lesbische. Da bin ich wirklich sehr, sehr gerne. Und da war ich jetzt eben genau mit meiner Freundin Amelie zusammen. Wir sind da durch die Gegend gegurkt. Ich habe sie begeistern können, zwischendrin auch mal Fahrrad zu fahren. Also,
sweet.
So, weil das ist das mag ich. Mir ist ja immer wichtig, sofort als Local durchzugehen. Also wirklich so gar nicht da kurz irgendwo zu stehen und dumm auf eine Karte zu gucken, sondern das alles schon so prepared zu haben, dass ich da rumlaufe und dann immer schon, hey, ich weiß ganz genau.
Ich weiß natürlich, was hier lang geht.
Genau, oder ansonsten, wenn ich auf eine Map gucke, dann tue ich so, als würde ich schreiben, als hätte ich gerade eine Nachricht bekommen. So, weißt du? Aber es ist viel tun, so als wäre man.
Aha.
Und deshalb hat zu meinen Urlaubspflichten natürlich auch gehört für mich, einmal zu schauen, wohin gehen die Locals?
Aufs Katy Perry.
Was ist hier los? Und da war Katy Perry war in der Stadt. Und du weißt, für mich ist es ein großes Anliegen, immer kurz zu checken, wer sind eigentlich die Gay Icons und wer nicht so. Und bei Katy Perry habe ich mich immer gefragt.
Katy ist Kategorie nicht so.
Oder? Und das ist wirklich absurd, weil sie ist natürlich eine große Meme-Vorlage. Das war schon damals, als die Super Bowl Halftime-Show war. Es ist ein Song, der eigentlich auf jeder, also jedenfalls haben meine lesbischen Freunde mir das gesagt, auf jeder Lesbenparty läuft I Kissed a Girl. Aber das liegt auch daran, dass manchmal.
Dass sie ein Girl geküsst hat?
Ja, oder dass auch einfach der USB-Stick der aufliegenden Person nicht aktualisiert wurde, dass dieser Smasher da immer noch rausgehauen wird. Und ich denke mir dann immer so, nee, das ist für mich schon so ein bisschen die Kategorie, wenn ich feiern gehe. Und da kommt auf einmal Firework oder so. Mm. Das ist ein Killer, glaube ich eher. Also
ja.
Ich liebe trotzdem, ich habe meine Lieblings, also ich hab meine Songs, die ich liebe. So Part of Me ist aber auch so ein bisschen Trennungslied bei mir, weißt du. Du kannst alles von mir nehmen, aber nicht das. This is a part of me that you're never gonna ever take away from me. So, also Raw und sowas alles. Ich liebe, also ich bin ja, ich liebe ja Hits. Ich liebe das alles. Aber ich bin ja trotzdem sehr interessiert daran, herauszufinden, ab wann ist man the one für die Girls und die Gays. Und bei Katy Perry, ja, viele Homos da. Ich fand es auch interessant, da einmal so zu sehen, wie sind die Kopenhagen-Gays eigentlich, wer ist jetzt hier gerade, wer ist so auf ironisch da und wer nicht.
Nee, ich trage das nur ironisch.
Ja,
ich bin ironisch hier.
Und ich habe Katy Perry da zum dritten Mal gesehen. Also ich war schon zweimal auf Konzerten von ihr. Und aber auch einfach, klar, weil ich es natürlich trotzdem liebe. Aber diesmal war ich trotzdem so ein bisschen da und war so, okay, das ist schon wieder genau das gleiche Gefühl wie auf den Konzerten vorher, was ich aber so ein bisschen verdrängt habe, weil irgendwas fehlt. Weißt du? Hm. So, man ist so da und irgendwas fehlt. Und mir ist es auch egal, wenn Leute sagen, naja, live singt sie ja nicht so gut. Das ist mir immer total egal. Ich will, right. ne, will eine gute Show haben. Und das Ding bei Katy Perry war aber, da ist zu viel passiert. Da ist so viel passiert, dann war sie da in der Luft, dann war sie da, dann ist da das. Und Leute auf TikTok haben immer so geschrieben, ah, warum ist die Crowd so tot, warum tanzt keiner? Ich kann das ganz einfach beantworten, weil das nicht ging. Weil da einfach so viel passiert ist, dass man die ganze Zeit dachte, man wird hier gerade links und rechts geohrfeigt quasi. Weil wirklich diese ganze Bühne, dann wurde da noch eine Geschichte hinterher noch erzählt, wie sie gegen eine künstliche Intelligenz quasi kämpft. Und da muss sie immer so Herzen sammeln. Und dann wird das am Ende zu so einem Musical. Dann hat sie dann noch gekämpft und hatte so ganz komische Sachen an. Also alles das.
Tanzlage Friedrich Stadtpalast.
Ja, genau. Also es war Show, Revue, die da auf einmal irgendwie stattgefunden hat. Aber das Ding ist, und das hat meine Freundin Amelie am Ende ganz gut gesagt. Sie hat gesagt, weißt du, Simon, das war seelenlos. Mhm. Das war ganz, ganz seelenlos. Und dann dachte ich so, stimmt. Und so war das alles. Weil auch wenn sie redet, ja, sie ist lustig, aber mir war das zu viel. Und das hat bei mir tatsächlich die Frage aufgeworfen, ab wann ist man eine Gay-Icon? Und was ist der Unterschied zum Beispiel zu Lady Gaga? Natürlich auch viel musikalisch und durch unterschiedliche Ehren. Die Katy Perry nennt es dann Lifetimes, also wie das neue Album. Aber es war ja trotzdem die Lifetime-Show, wo es einmal durch sämtliche Alben irgendwie durchging bei ihr. Und ich dann nochmal so gemerkt habe, ach, so viele Unterschiede, so gab es da irgendwie gar nicht. Also ich bin jetzt auch nicht hier, um popkulturell Katy Perry einmal zu analysieren, aber es war trotzdem so, weil ich einen Gay bei TikTok gesehen habe, der sie so verteidigt hat. Sie ist eine Ikone. Und ich war die ganze Zeit so, ja, aber eine Trashy. Also das ist so, weiß ich jetzt nicht.
Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, Katy Perry hatte mal eher einen Ikonenstatus, hat ihn dann wieder verloren, würde ich sogar behaupten. Ich glaube, die war mal beliebter bei den Gays oder generell auch beliebter, da müssen wir uns auch nichts vor, ne? Die Karriere hat einen ganz schönen Dip genommen irgendwann. Und ich glaube halt durch so, die gilt halt, glaube ich, schon auch so ein bisschen als so Sacharin irgendwie sweet und nett anzugucken und gut durchkonzipiert. Ich meine, dann ist auch die Tatsache, dass sie halt, glaube ich, auch sehr lange mit Dr. Luke gearbeitet hat oder immer noch arbeitet.
Stimmt, das war ja auch noch so.
Sexual Assault immer, ne? Der hat ja Kesha angeblich missbraucht. Und ne, auch das hat man halt so als sehr unsolidarisch empfunden. Und ich weiß nicht, also gerade der Vergleich mit Gaga. Gaga ist halt, also, a queer
Lass
Icon.
Lass dir nichts auf Gaga kommen.
Nein, ich weiß, sie ist obviously a queer Icon. So, ne? Die hat natürlich ihre Wurzeln in New York und hat da
in der Ballroom-Culture. Ist es ja schon House of Gaga. Ganz andere
Referenz. Nicht Ballroom-Culture, aber sie hat halt irgendwie mit ganz vielen Leuten auch eng, ist sie eng befreundet, war sie eng befreundet. Ne, mit, wie hieß sie nochmal, Posh. Mit der hat sie zusammen gewohnt, Transfrau, auch mittlerweile tot. Aber ne, es gibt so diese, also es gibt einfach eine History of nicht angezogener Queer-Nähe.
Ja.
Ne, bei Katy Perry hat man das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen auch inszeniert, um so eben die richtigen Knöpfe zu drücken bei den richtigen Leuten und so. Also nicht dieser Auftritt bei, was war das, wo sie Judge war. Welche Talentshow war das?
Ach so, America's Got Talent.
Ja, wo sie dann irgendwie so, ah, wig. Und dann, so, ah, did you just say wig? Ah, nee, andersrum. Und dann war sie so, ah, bonding. Wir wissen, wovon wir reden. Das ist halt so, ne, sie haben halt beide irgendwie so queer, underground Jargon irgendwie benutzt. Und es war halt so, ah, wir sind im selben Boot. Und ich dachte so, no, you're not. Anyway, ja, also ich bin, mir ist die Wurscht, ehrlich gesagt, mir ist die Bums. Ich freue mich über Leute, die sich an ihrer Musik freuen können. Und Saul, die macht
sowieso
ja auch ihre
immer,
ne? Ja. RuPaul's Costume Maker hat zumindest für Las Vegas all ihre Kostüme gemacht, für ihre Vegas-Show. Und insofern, ne, da ist schon, also wer, ich glaube, eine Show möchte, kriegt die geboten. Frage ist halt, ob man die geil findet.
Ja, total. Aber ich sage dir eins, lieb, dass du fragst, was mein Highlight war in Kopenhagen.
Das wollte ich ja unbedingt
so,
gefragt
pass
haben.
Auf.
Du hast
Amelie und ich, wie gesagt, wir sind Locals, wir sind da viel unterwegs. Und an einem Abend war dann einfach so, dass wir so waren, so, ey, lass doch mal irgendwie so ein bisschen so. Ich habe zu ihr gesagt, pass auf, I show you places, wir gehen in eine Gay-Bar hier. Ich war schon an ein paar Orten in Kopenhagen, eben durch meine Freundin, aber da war ich noch nicht, beziehungsweise wir waren einmal da und sind dann, leider mussten wir wieder raus, weil das ein ganz, ganz kleiner Ort ist. Gatekeeper ich hier jetzt gerade auch noch, sag ich nicht, weil da waren keine Touristen. Also ich fand es wirklich krass, Das war ein kleiner, sehr stark verrauchter Ort und ich glaube, das war schon was, so eine Raucherbar da auch noch zu finden. Ich will es nicht verherrlichen, rauche ich eventuell ab und zu vielleicht mal, kann das mal sein, ist es was ich, worauf ich stolz bin, absolut nicht.
Nein,
aber
böse.
Da war das so, wir sind da reingekommen und das war ganz klein. Das war so ein kleiner Raum mit so einer Theke da mit drin und das hatte eigentlich nichts Homosexuelles, außer man steht auf Gelsenkirchener Barock, dass alles so holzvertäfelt ist. Die Fenster hatten auch so bunte kleine Segmente drin, dass man von draußen nicht reinschauen konnte. Da war ein großer Flügel, da war ein großer Kerzenständer, wo das Licht so flackerte. Also das war erstmal gar nicht so homosexuell, bis man hochgeschaut hat und da hingen so Rosen verkehrt herum runter. Weißt du, so dass du, aber auch nicht zu viel. Auch so ein paar Schuhe hingen da auf einmal oder so. Und das war schon so ein bisschen interesting. Und dann war an der Wand, hing dann da vielleicht so ein Plakat.
Fisten ist geil.
Wo das dann da zum Beispiel war, wo Homo-Propaganda drauf war. Nein, Fisten ist geil. Auch so random. Ich hab zu einem Freund mal gesagt, das war irgendwie, hey, kommst du mit in die Oper? Und da hat jemand zu mir gesagt, Simon, für die Oper sind wir zu jung. Oper und Fisten erst ab 60. Und dann hat sich irgendwie so, das fand ich dann nicht ganz iconic, diesen Love. Spruch einmal ganz Love. Kurz so. Love. Und dann waren wir da und setzen uns da hin. Ich so, ach krass, und hab schon angefangen, mich zu entschuldigen. Ich bin ja so, sobald ich Orte aussuche und so denke, der Vibe ist noch gar nicht so da, fange ich an, mich zu entschuldigen. Ja, so, naja, ach, keine Ahnung, was das wird. Ach, ob es ja heute Musik gibt oder so. Komisch. Wir haben den letzten Sitzplatz bekommen. In diese Bar passen vielleicht 50 Leute oder sowas rein. Und wir hatten eben den letzten Sitzplatz direkt vorne an diesem Flügel. Und da war halt diese Theke, wo jetzt nicht Leute fancy Longdrinks, sondern da war wirklich nur Öl, also Bier vom Fass. Öl, Entschuldigung, bin im Kopf, bin ich so immer local. Noch. Bin immer,
du,
bin
du bist
immer
auch Alexander, du bist
am
ich.
Am I a local? Genau, ich habe runter wie Öl.
Du denkst jetzt schon in Dänisch.
Ich trinke ja nie Bier. Da habe ich vielleicht mein Bier getrunken. Und dann saßen wir da und haben nach und nach die Leute da kennengelernt, weil schrittweise sind reingekommen die interessantesten Menschen. Also es war gar nicht so, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hä, ist das, also weil es nicht so Gay-Bar, aber es war so, ich dachte, das ist hier halt einfach so eine Gay-Bar, so wie es jetzt in Berlin oder irgendwo anders auch so Orte sind. Aber es sind immer reingekommen sehr, sehr alte Menschen, vielleicht auch homosexueller Natur, who knows, aber ein paar von denen richtig doll zurechtgemacht. Da war eine Frau, die hatte ein rotes Kleid an, aus so einem Stoff, der eher so aussah, wenn da eine Zigarette rankommt, dann ist sie wie Katniss Everdeen in Tribute von Barham.
The Girl on Fire.
Ja, genau. Und hat danach vielleicht was anderes Schönes an. Und die hatte dann auch noch mit als Accessoire einen riesigen roten Hut mit so roten und schwarzen Federn drauf und ihr langes rotes Kleid hatte an der Seite so einen Angelina Jolie-Schlitz oder wie Amelie gesagt hat, da wird Angelina Jolie aber neidisch werden. Und die war ganz klein und die war ganz, ganz alt. Und dann habe ich auch gesagt, na, wird er echt Haar sein. Aber das war nur so eine Dutte, aber so eine richtige, so eine Dutte, so eine Oma-Dutte, weißt du, wie aus den 80ern oder so, die einfach nur so graues Haar, was so frisch, frech fiel, wo man denken könnte, ach, hast falsch rum an und sie wird einmal, wird's einmal ganz schnell drehen und sagen, ach so, so, weißt du?
Ja.
Und die war dann da und dann kam eine andere Frau rein, die auch so, die hatte so ganz lange Stulpen an und so ein eng anliegendes dunkelblaues Kleid mit so noch so einem Bund, den sie da drum hatte. Und dann kam noch eine andere Frau rein, die auch sehr, sehr alt war, in ihren 70ern, würde ich sagen. Die hatte auch so ganz viel Blumenschmuck in ihrem nicht mehr ganz anwesenden Haar, wirklich schütterem Haar, aber dann auch noch so eine exzentrisch geschwungene Brille auf. So, ne? Und dann haben wir gesehen, die hatten alle Noten mit. Neben uns saß dann die Gastgeberin des Abends, die gesagt hat, ja, wir waren so, aha, was passiert hier jetzt? Und sie so, ach, schön, dass ihr da seid, ja, heute ist Open Mic. Und es ist erwünscht, also die letzten Nächte waren immer, war auch mal ein Jazzabend oder so. Und heute ist aber alles erlaubt. Also Chance, wir warten auf Chansons, wir warten auf ja, also quasi sowas wie Schlager oder sowas dann auch. Oder Jazz darf man trotzdem Rock'n'Roll, Musical-Nummern. Also die Leute, die hier sind, weil wir dann irgendwann so gefragt haben, aha, und die Leute hier, ja, das sind die Regulars. Also die sind immer da, sie hat auch schon vier Namen drauf. Und Amelie und ich saßen da und haben einfach so festgestellt, interesting, wie die sich auch untereinander schon so beäugt haben. Ne? Also wo dann ganz klar war, dass die eine Person sich so dachte, die ist auch da. Ach, darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Naja, Barbie, und dann wird gesungen. Es wird gesungen und zwar so, ich fand das wirklich krass, weil ich wollte so Videos machen, aber das war zu klein dafür, weißt du, das war zu klein, zu intim, um da auf einmal so mit dem Handy so zu sitzen. Und die haben dann halt so, dänische Lieder haben die gesungen. Und diese Frau ganz in Rot, die war, da wurde uns dann gesagt, she sings naughty songs, but she is not naughty. Also die hat so ganz alten, schmutzigen Schlager dann da quasi Nische. Immer gesungen.
Hm? Ist aber auch eine besondere Nische. Sie singt schmutzige Lieder, aber sie ist selbst ganz brav.
Ja, also weil sie nicht, also die war halt 80, aber die hatte ja trotzdem dieses Ding jetzt an. Aber ich glaube, sie wollten uns damit sagen, guck mal, die ist gar nicht mehr sexy und sie singt diese versexten Lieder jetzt hier gerade, weißt du? Und dann kam noch so ein paar andere und das waren alles nur ältere Leute, die da gesungen haben, zwischendrin mal noch wer Junges, wer da irgendwie mit dabei war oder so, aber so diese StammsängerInnen waren schon alle so ein bisschen älter und dann habe ich so auch einen so gesehen, da war ich so, ach okay, das ist jetzt so ein älterer Schwuler, sage ich mal so, wie es ist. Und die haben alle da ihre Lieder gesungen, dann zwischendrin auch mal nochmal was Englisches. Neben uns saß dann eine, die mit der exzentrischen Brille, die so hochging. Wirklich, die hat mir ja ein Ohr abgekaut. Sie war in Berlin und sie hat ja eine Burlesque-Show gesehen. Gibt es diesen Ort noch? Und dann hat sie gesagt, hat sie auf Facebook, hat sie es drin und dann hat sie es mir gezeigt. Ich so, nee, den gibt's nicht mehr. Also das gibt's ja gar nicht. Wollten wir mit ihr sprechen. Ja, ganz viele Orte gibt es. Wollte sie nicht wissen. Die wollte senden. Irgendwann haben wir sie gefragt, wie heißt du denn? Hat sie uns ihren Namen gesagt. Glaubst du, sie hat uns gefragt, wie wir heißen? Auf gar keinen Fall. Dann war da wieder ihre Erzfeindin, hat gesungen, hat sie uns wieder angeguckt, wieder so die Augen so hoch gemacht und so. Das war wirklich lustig. Also da hatten wir dann wirklich so, wo ich wieder so gemerkt habe, so ey, das ist schon schön, wirklich so einmal kurz so zu gucken, wo sind die queeren Places,
right.
Um dann aber überrascht zu werden. Weil ich dachte eigentlich, ach, das ist jetzt so, ja, ich weiß, wir sind da mal nicht rein, weil das zu voll war. Aber ich hatte das nicht, also dass da jetzt ein Open Mic ist und ich da sitze, wie da Leute irgendwie auf Dänisch irgendwas singen. Aber das war so schön, weil das so eine Gemeinschaft war, wo man auch wusste, die haben alle unter der Woche nichts miteinander zu tun. Mhm. Aber wenn die hier sind und singen, dann sehen die sich mal und das ist so deren Community und das ist deren Ort und es ist wahnsinnig wichtig, dass es diesen Ort gibt.
Voll schön.
So. Und das war irgendwie sowas, wo ich so dachte, das war so der kleine, eigentlich mit der schönste Abend. Mit,
right.
Weil wir da saßen und beide so den Tränen nahe waren, weil das so schön war.
Na, es gibt ja auch so ein bisschen Hoffnung fürs Alter, ne, dass man, also klingt jetzt blöd, aber ne, queeres Altern ist ja vielleicht auch nochmal ein bisschen anders bewertet als heterosexuelles Altern. Ne? Wir haben ja, gerade die schwulen Männer haben ja irgendwie eine andere Halbwertszeit, da ist ja das Leben irgendwann vorbei gefühlt, wenn man sich so sehr durchs Außen definiert und durch den Applaus der anderen und die Aufmerksamkeit und die Attraktivität und so. Es ist ja schon nochmal härter und dass es da eben ein Leben nach dem Zenit irgendwie gibt und eine Gemeinschaft nach dem Zenit ist ja schön.
Denkst du da oft drüber nach?
Übers Altern?
Ja.
Nö, ich kriege jetzt demnächst meinen Facelift, da freue ich mich. Nee, gar nicht. Dieser Teil von schwuler Kultur im Speziellen hat mich nie besonders interessiert. Also ich habe die Männer, die sich über ihren Marktwert definieren, das war ich nie, wollte ich nie sein, das ist nicht meine Kiste. Und dadurch habe ich auch nicht so viel Angst davor, da irgendwas zu verlieren. Also ich habe ja meine Attraktivitätskarte schon vor ein paar Jahren quasi verspielt, als ich gewagt habe, dick zu werden. Und dadurch diesen Loss hat man irgendwie dann einmal durch. Mhm. Und dann realisiert man auch, okay, das, was ich dadurch an Pluspunkten hatte, juckt mich nicht so richtig. Das sind keine Leute, die ich brauche. Das ist keine Aufmerksamkeit, die ich brauche. Und mir geht es ohne dann auch fein. Und jetzt natürlich durch den Gewichtsverlust kommen dann auch wieder Sachen dazu, wo ich merke, ach ja, jetzt, wo ich weniger auf den Rippen habe, seht ihr mich anders, behandelt mich anders. Und auch das macht nicht so viel mit mir. Also ne, das freut mich jetzt nicht oder das macht mich nicht glücklich oder stolz. Und ich denke mir nur, ihr Wichser, ihr Oberflächlichen. Nee, und du mit dem Alter, ich habe eher Angst, glaube ich, wie alle anderen, vor Altersarmut, vor solchen Sachen. Aber dass ich jetzt irgendwie vereinsame, habe ich nicht. Ich sehe uns im Alter, uns engste FreundInnen im Alter sowieso in so einer Golden Girls-Situation. Das planen wir auch schon seit Jahren irgendwie, ne, dass wir da so irgendwann auf uns aufpassen. Melli und ich sagen immer, wir malen uns gegenseitig den Arsch an, wenn es sein muss. Also, ne, so ist es halt. Und ja, aber ich freue mich trotzdem, dass es das auch außerhalb von dem ganz privaten Raum irgendwie organisiert gibt, ne? Dass sich Gruppen zusammenfinden, dass die Events finden.
Total.
Sowas finde ich schön.
Ja, ich habe das auch so, also ehrlich gesagt, so mit diesem übers Alter so nachdenken habe ich jetzt auch gar nicht, weil ich aber auch einfach so denke, ich bin so mit meinen FreundInnen, also ob hetero oder homo, whatever, ich bin ja jetzt schon ganz anders vernetzt. Also wo ich auch immer so denke, okay, liegt das daran, dass ich schon so wahnsinnig lange Single bin, da muss ich aber auch dran denken, dass eine meiner engsten Freundinnen hatte neulich ihren 10. Hochzeitstag und die haben den ganz groß gefeiert Und es waren, und das fand ich so schön, da hat man nochmal so gesehen, wie die ihre Freundschaften eigentlich auch pflegen, gepflegt haben. Weil alle Leute, die da waren, so, ich kannte alle gefühlt. Oder die, die ich nicht kannte, kannte ich aber schon von Geschichten. Oder wusste, ah, das ist der irgendwann weggezogen ist. Oder die ist bla 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 bla. Mhm. Und das fand ich irgendwie so, das hat mir auch nochmal viel mehr, ich will gar nicht sagen Hoffnung oder Mut oder Bestätigung, aber das war bei mir nochmal so, dass ich dachte, oh ja, geil, so wird mein Geburtstag in 10 Jahren. Ich glaube, wenn ich irgendwie der nächste Runde Geburtstag, den feiere ich so groß. Also so, das war irgendwie nochmal was anderes, dass ich da gar nicht so drüber nachdenke, weil es aber auch oft so, wird ja oft so getan, so dieses Homo, oder vielleicht ist es auch tatsächlich bei manch einem so, das kann ich jetzt gerade, also ich will es ja niemandem absprechen, aber das ist ja immer diese Angstsache, weil aus der heteronormativen Sicht ja gesagt wird, du hast keine Familie, also wirst du alleine sterben. Also das ist ja so, so wie… Ich glaube, in der Bubble, in der ich jetzt gerade bin und lebe, wo ja jeder weiß, also sorry, wenn mein Kind mich hasst, ich habe noch nicht Kinder, um dann von denen zu erwarten, dass sie mich pflegen und im Alter irgendwie aufnehmen und für mich da sind oder so. Also das ist ja auch noch was, ich glaube, eh schon ein ganz anderes Auseinandersetzen mit dem, was es ist. Und es würde ja auch wieder heißen, die Beziehung ist das Ziel, um bloß nicht alleine zu sein.
Naja, also ich erlebe das schon bei vielen Gays vor allem, dass… Also ich kenne halt einige, die tatsächlich sich sehr über den Marktwert definieren und die eigentlich halt auch nur fürs Feiern und Ficken leben so richtig und die keine wirklichen Freundschaften haben. Die haben halt Feierbekanntschaften und Fickbekanntschaften und da, glaube ich, wird es schon bitter, ne? Wenn die irgendwann mal, wenn der Marktwert halt dann so weit runter ist und dich halt einfach keiner mehr haben will und das Ausgehen dann noch keinen Spaß mehr macht, dann sitzt du da und musst dich halt schon fragen, okay, was mache ich denn jetzt die nächsten 20, 30 Jahre und mit wem? So, nicht weil du eine Beziehung brauchst, sondern einfach weil die Freundschaften nicht da sind. Also ich glaube, das ist der größere Teil, den, glaube ich, viele vernachlässigen. Scheiß auf die Beziehung, also Surprise von mir. Aber ne, ich glaube, das ist der gravierendere Teil, der dann gravierender fehlt irgendwann mal. Also ne, wenn du kein Netz von Freundschaften aufgebaut hast, wenn du nie gelernt hast, auch selber gut eine gute Freundin oder ein guter Freund zu sein, ich glaube, das ist dann der größere, das größere Loch.
Ja.
So, das große Loch.
Nein, aber du hast damit ja total recht. Also,
siehst du dich daran, mit Familie, ist das eine Sehnsucht mit Familie, mit Kindern? Oder ist das ein
Kinder? Ja. Ich finde das total krass, weil ich mich, ich überlege gerade, kenne ich jemanden, also ich kenne Homos mit Kindern auf alle Fälle, aber ich habe ja null Kinderwunsch. Mhm. Ich habe das 0,0 in mir. Mhm. Ich habe so gar nicht.
Versabe doch nicht die Figur.
Gar kein Fall. Dieser Bauch, der bleibt so straff, wie er ist. Diese Brüste, die bleiben so. Nee, aber ich finde das wirklich, ich glaube, ich frage mich manchmal, woher das kommt. Oder ob das einfach so ist, weil ich kenne das von meinen, von FreundInnen, also von Freundin von mir, die, wo ich richtig gemerkt habe, als es eingesetzt hat, der Kinderwunsch. Ich kenne aber auch das von FreundInnen von mir, die gesagt haben, sie haben das gar nicht. Und das bei mir ist einfach so, ich habe das immer so ausgeschlossen. Und ich habe aber auf alle Fälle auch schon Typen kennengelernt, die Kinder haben. Ich liebe immer die Kombination Schwul-Lesbe. Also so, dass quasi da die ein Kind zusammen haben.
Das und geht total oft schief.
Ist das so? Ich habe bisher nur…
Hab das im Freundeskreis tatsächlich und da ist das richtig in die Binsen gegangen und der ist dann auch zu so einer Selbsthilfegruppe gegangen.
Ja.
Und es gibt anscheinend eine Selbsthilfegruppe schwuler Männer, die mit Lesben Kinder gezeugt haben und dann die Kinder nicht mehr sehen dürfen.
Ach so, quasi. Okay, ja krass.
Ach so, okay, wow.
Ja, weil es ja natürlich nochmal was anderes ist. Das ist ja genauso mit, keine Ahnung, ich habe das jetzt nur mitbekommen durch die TikToks von Candy dann zum Beispiel in L.A., wo es darum geht, okay, wie ist das jetzt eigentlich? Und die ja auch diesen Prozess eben ganz, ganz transparent eben mitnimmt und auch erklärt, ey, ja, ihr sagt adoptieren, das ist noch schwerer, das ist noch mal das, also wie viele Hürden überhaupt erstmal da sind. Aber da bin ich immer irgendwie ganz froh, dass ich diesen Kinderwunsch nicht habe, weil ich auch mal jemanden kennengelernt habe, der das ganz, ganz toll hat. Und da war mir noch gar nicht klar, dass das in, das hört sich ganz schlimm an, aber dass Männer Kinderwunsch haben. Ja. Weil das so in dieser Weltanschauung, mit der ich quasi groß geworden bin, denke ich immer so, ach so, weil
nur man Frauen nur zu Frauen. Wollen Kinder und für Männer,
ja, weil nur zu Frauen gesagt wird, eure innere Uhr tickt.
Right.
Und Männer können ja immer, aber wir bis zu 31 und das wird schwer, aber jetzt wird es schwierig. Und man, oder keine Ahnung, oder war es mit 40 noch? Also so ist man ja eigentlich mehr sozialisiert. Ich hab gar nicht dieses, ich, also wie viele Dokus kenne ich über Männer, die Kinderwunsch haben, der unerfüllt bleibt oder so, sondern weil das ja überhaupt gar nicht so thematisiert wird. Und dann habe ich tatsächlich einen schwulen jungen Mann kennengelernt, der gesagt hat, er möchte unbedingt in den nächsten Jahren Vater werden und er sucht jemanden genau dafür und was, wie schwer das ist, jemanden zu finden, der bereit dafür ist. Mhm. Also das ist quasi genauso wie das, wenn ich mit einer Freundin spreche, die in ihren 30ern ist oder so und die dann eben sagt, boah, ist so schwer, weil ich bin jetzt auf dem Datingmarkt und die suchen einen Typ, der bereit ist, eben mit mir eine Familie zu gründen, aber die sind ja alle nicht bereit. Mhm. Und ich das immer so für mich ein bisschen darauf zurückführe, im Schwulen jedenfalls, dass mir das ja nie, ich durfte mir ja nie diese Gedanken machen, bis die Ehe für alle kam. Mhm. Aber bis dahin habe ich ja im Traume nicht daran gedacht, an Familie, Kinder oder abgesehen davon, dass es jetzt auch niemanden gab, der das irgendwie gepusht hätte oder sonst irgendwas, aber nee, irgendwie, I don't know.
Also für mich ist es auf gar keinen Fall part of the fantasy gewesen jemals. Ich fand das immer nicht erstrebenswert und das war dann tatsächlich auch irgendwann mit der Therapie so, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss hier auch einen Schlussstrich ziehen. Also ich will nicht Sachen, weil, ne, wenn du so eine relativ traumatische Geschichte hast, kindheitstechnisch, du kannst es ja auch zurückverfolgen. Ne? Und dann merkst du doch irgendwann, klar, habe ich am Anfang meine Mutter verteufelt und habe gesagt, die blöde Sau, die hat alles falsch gemacht, die hat das und, also natürlich nicht alles, aber du weißt, was ich meine. Ne?
Ja, ja.
Das und das hat sie gemacht und dafür mache ich sie verantwortlich. Und irgendwann, je länger du drüber nachdenkst und je weniger Zorn da ist und je mehr Wunsch zu verstehen auch da ist, merkst du auch, okay, das hat sich aber auch, das ist ja auch nicht aus dem heiteren Himmel entstanden, sondern ne, die hat auch, die ist ja auch von einer Frau großgezogen worden und von einem Vater großgezogen worden. Und was hatten die denn für Voraussetzungen? Und dann, ne, gehst du noch eine Generation weiter und merkst einfach, okay, da haben sich Dinge fortgesetzt und sind weitervererbt worden, quasi weitergegeben worden durch die Art und Weise, wie eben die Kinder erzogen worden sind, wie man sie behandelt hat, wie man Bindungen aufbaut und so. Das ist ja alles erlernt und weitergegeben. Da habe ich auch gedacht, okay, das will ich halt auf gar keinen Fall machen, weil ich erkenne ganz viel natürlich auch von meiner Mutter in mir. Ne, Dinge, die ich mir abgeschaut habe oder die ich einfach übernommen habe oder wie auch immer. Und das möchte ich dann auch einfach nicht weitergeben. Also das war auch so ein Bedürfnis, dann noch zu sagen, ganz bewusst, auch ich ziehe da einen Schlussstrich. So, I don't want to pass that on.
Ja, also ich checke. Also das ist aber auch was so, was ich vorher noch nie so richtig verstanden habe, war so dieses Generationstrauma oder wie das heißt. Also so, dass Dinge tatsächlich weitergegeben werden, ob man will oder nicht, wenn man sich nicht damit aktiv auseinandersetzt. Also weil es immer so Dinge gibt, vielleicht in den Familien, whatever, sowas wie, es wird nicht über Gefühle gesprochen oder keine Ahnung, was auch immer es für Unterschiede gibt oder die Rolle der Frau in der Familie und man dann zurückverfolgen kann auf einmal so, ah, bei Tante Erna ist das auch so, bei Oma Ingrid war das jetzt auch so, ach krass, bei meiner Mutter ist, also so, dafür muss man erstmal bereit sein. Man muss bereit sein, seine Eltern zu hinterfragen, sich selbst erstmal zu hinterfragen und daraus Dinge zu machen, so wie du eben sagst, okay, wie weit kann ich jemanden jetzt gerade verantwortlich machen dafür? Aber du kannst natürlich selbst für dich sagen, ich möchte das nicht, weil ich möchte nicht diese Verantwortung jetzt auch übernehmen für den nächsten kleinen Menschen und da dann eben für mich jetzt sagen, so okay, ich gebe mein Bestes, aber was ist, wenn ich trotzdem so und so bin? Wo jetzt Leute sagen, ach Mensch, Maus, das ist der Grund dafür, ach Mensch, ist doch schade. So, aber das ist so, ich finde es durchaus reflektiert und nachvollziehbar.
Ja, also ich glaube, es ist halt, ich glaube, es ist eine gute Sache, es einfach gar nicht zu versuchen. Weil ich das auch beobachte bei anderen Leuten, dass die glauben, sie machen es nicht. Und dann guckst du dir mal so über die Schulter und denkst dir so, Maus, das, da haben sich jetzt mal auch Sachen reingeschlichen, die, ne, die kenne ich schon von übereinander. Ja. Also ja. Nicht aus meinem direkten Freundeskreis, um Gottes Willen, aber ich erlebe das durchaus, dass man da, glaube ich, mit den besten Intentionen reingeht und dann.
Total, ey, sorry, aber das ist immer mein Lieblingsbeispiel manchmal, wenn so, besonders bei Typen, die sagen, sie sind anders als ihr Vater und man sich einfach denkt, ach, du bist anwesend, sagst du gerade. Du bist nicht der Abwesende, du bist anwesend. Das ist quite interesting. Aber das ist ja auch so ein, wer bin ich, um darüber zu urteilen. Right. Aber das ist so ein, um einfach nochmal so zu sehen und anzuerkennen, es dauert halt manchmal.
Ja.
Und das ist so ein Generationsding, von Generation zu Generation werden Dinge weitergegeben. Und das dauert ganz lange und man selbst denkt gerade, ich bin der große Vorreiter, nur um dann zu sehen, ah, so einfach ist es vielleicht doch nicht.
Nee.
Weil das auch heißen müsste, man müsste sich von eigenen Gedanken, von Strukturen, vielleicht auch von der Familie irgendwie lösen auf eine Art und Weise. Und die Frage ist, bin ich dazu bereit? Möchte ich das gerade wirklich? Oder ist das was mir vielleicht auch Angst macht? Oder so?
Aber es ist doch, honestly, ich finde, das ist mit allem so. Also ich finde jede Art von Realisation im Außen relativ wertlos, wenn man sich dabei nicht auch selber mit einbezieht und sich selber ehrlich anguckt. Also ne, Beispiel Rassismus, ne? Wie einfach ist es, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, da, du machst was falsch, das ist rassistisch, was du gesagt hast. Und ich denke mir immer, cool, also ne, zeig dir mit dem Finger, ist alles richtig, aber lasst uns damit bitte auch immer vor der eigenen Haustür als allererstes kennen und als allererstes drauf gucken. Und genauso ist es halt auch bei diesen ganzen anderen Sachen. Ich kann meine Mutter super verteufeln und kann super sagen, du bist schuld, du hast falsch gemacht. Aber wenn ich mich nicht selber auch kritisch immer wieder hinterfrage und gucke, wie hättest denn du das gelöst in der Situation oder wie gehst du denn mit sowas Ähnlichem um? Ja, finde ich dann auch irgendwie müßig. Müßig, nicht müßig. Ja. Auch müßig.
Auch müßig. Siehst du, das habe ich noch nie verstanden. Müßig, müßig, whatever.
Ja. Naja. Jetzt haben wir ja gerade so schön über die queeren Spaces gesprochen in Kopenhagen. Wir haben hier in Berlin einen relativ herben Verlust gehabt diese Woche, den wir auf jeden Fall auch kurz besprechen müssen.
Ja, 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 auf alle Fälle.
Das ist ja eine ganz schön krasser Verlust war für ganz viele Leute, nämlich dass Schwutz in Berlin hat final angekündigt, dass sie den Kampf mit den Finanzen endgültig verloren haben und jetzt die Pforten schließen müssen. Mhm. Das klingt erstmal relativ final. Ich weiß nicht, ob da noch eine Tür nach hinten offen ist, ob das einen Relaunch irgendwie geben kann. I don't know.
Ja, ich finde das auch alle, also ich finde es wild, weil einfach so dieses Ding ist, wie wenig man auch einfach darüber weiß jetzt gerade. Ne? Also so ist es so, war eh schon vorher, als sie gesagt haben, hey, übrigens, hier ist jetzt finanziell nicht so gut und keine Ahnung was, da war ja überhaupt gar nicht das, also das Bestreben, klar, ich habe irgendwann mitbekommen, okay, gibt es jetzt hier ein offizielles Crowdfunding? Gibt es hier gerade irgendwelche Wege? Aber das ist schon was, was ja in vielen Menschen etwas ausgelöst hat. Also so eben, so das Schwutz in den letzten Jahren hat viel ausgelöst in meinen Menschen. Wenn man gesagt hat, so, die machen es zu. Und ich finde natürlich, also meine Warte ist natürlich einfach so, ich finde es einfach nur schrecklich, weil es so einen großen queeren Ort gibt es in Berlin nicht. Gibt es, glaube ich, in ganz Deutschland nicht, nichts, was so groß ist. Und es ist natürlich einfach furchtbar, dass es weg ist. Und natürlich verstehe ich auch Menschen, die sagen, ah, jetzt kann was Neues irgendwie kommen. Nicht da, nicht in der Größe und nicht in dieser Zeit. Und ich finde einfach so dieses genau, dass Schwutz jetzt nicht mehr ist, finde ich ganz, ganz schrecklich, weil es natürlich erstmal auch ein Ort ist, mit dem ich viel verbinde, sei es das alte Schwutz noch, wo ich war. Was auch komisch ist, noch das alte Schwutz zu sagen, wenn es diesen Ort jetzt über 10 Jahre da am Rollberg in Neukölln eben ja auch einfach gab. Viele Menschen, die das verteufeln und sagen, das ist der Grund, weshalb. Ich glaube noch nicht mal, dass das ist der Grund, weshalb. Es ist natürlich vielleicht auch die Größe, die dazu kommt, aber es ist auch einfach ein, da müssen wir uns einfach nur so in Berlin einmal umgucken oder in jeder Großstadt, wie das Clubsterben gerade aussieht, was das gerade macht, die Zeiten, die jetzt gerade da sind, eben auch finanziell einfach, wer hat gerade Geld um auszugehen, wie teuer sind Dinge geworden, wie kann man das stemmen, ist natürlich wahnsinnig schwer und natürlich kommt auch mit dazu, dass im Schwutz dann vielleicht die letzten Partys nicht so toll waren, wenn man irgendwie, oder wenn ich da war, hatte ich auch schon welche, wo ich dachte, oh je, nee, nein, mach das doch nicht, was ist denn jetzt hier gerade los, aber ich finde es so schrecklich, wie das eigentlich gerade relativ sang- und klanglos passiert, also so das irgendwie, ich kurz so war, okay, ihr hattet doch mal eine Zeit, da gab es PressesprecherInnen, da hattet ihr ganz viele Leute, da wurde dann einfach kurzerhand eine neue Partyreihe ins Leben gerufen oder sonst irgendwas. Und da war es auf einmal dann eben so gerade zum Ende so, dass das, was das Schwutz ausgemacht hat, also zum Beispiel auch die große Kathedrale, der ganz große Floor, der war einfach zu. Und dann war ich da drin und da waren so zwei komische, also weil die Musik so trashy war, auch zwei Floors, es war, Mann, Leute, also ja. So von also, allen Seiten kam irgendwas, aber es gab eigentlich überhaupt gar nichts, wo man dann auch wieder gemerkt hat, okay, auch diese Community hier gerade, hier wird sich gehasst von links und rechts und jeder hat eine Geschichte, jeder hat eine Meinung, weshalb das gerade so ist. Aber dabei so ein bisschen aus den Augen verloren, wie wichtig es ist, diesen Space, so einen Space überhaupt zu haben. Und dass es natürlich darum ging, es ist auch zu teuer, ist gar nicht mehr für alle zugänglich. Und es war so, ja, aber dann lass doch einen Weg finden. Wo sind denn jetzt die superreichen also Homos, die jetzt gerade irgendwie so sagen, hier bitte, wir machen das oder so.
Naja, so funktioniert es aber halt nicht. Ne? Ja, ich bin schon auch tatsächlich, also ne, ich kann ohne zu zucken anerkennen, dass der Schwutz ein super historischer Ort ist und ne, seit Jahrzehnten in Berlin super wichtig und ne, viele Generationen begleitet hat und so. Und ich kann auch sehen, dass auch das neue Schwutz, ich nenne es auch noch so, obwohl es schon so lange da ist, für ganz viele Leute der Erstkontakt war mit einer gewissen Art von queerer Partykultur und so. Und trotzdem war der Umzug in diese Riesenlocation der Anfang vom Ende. Also ne, es war von Anfang an klar, ihr kriegt das nicht dauerhaft sustainable voll. Und das war ewig lange Zeiten vor der Pandemie schon, dass einfach wir alle bösen Unken damals schon gesagt haben, Leute, das ist, da übernehmt ihr euch. Das funktioniert nicht. Ne? Und ja, ich stelle mich jetzt auch nicht in den Sachen, told you so, aber es ist schon, Also es hätte auch, ich war, deswegen fand ich auch dieses Crowdfunding so ein bisschen komisch. Also es gab ja dann so eine Geldsammelaktion, weil ich dachte, okay, dann stopfen wir jetzt das Loch einmal und was ist dann die nächsten Monate, weil der Laden ist nach wie vor zu groß und sie kriegen den nach wie vor zu diesen Preisen nicht voll und die Leute gehen da nicht mehr so hin. Auch weil sich so viel geändert hat, glaube ich, und natürlich auch, weil die Leute einfach weniger Kohle haben. Wäre die Location kleiner geblieben, wäre uns das erspart geblieben, maybe. Also nicht, ich werde es auch niemandem hier die Schuld geben, aber ich habe mich sehr, ich sehne mich nach wie vor sehr nach einem Ort in Berlin, der ist wie das alte Schwutz am Mehringdamm, ne? Der diese
aber das hätte es doch auch parallel dazu geben können. Also weil ich habe dieses, nein, aber halt einen anderen Ort dann da vielleicht, also so, ob es jetzt Schwutz heißt oder nicht. Aber,
sure.
Aber also, dieses riesige, das fand ich ja so geil, weil ich einfach so war, oh mein Gott, das ist so einer der größten Clubs der Stadt mit. Und
der
es
sich
ist so,
nicht tragen kann.
Ja. Also. Ja, das war dann ja am Ende dann, ja, tatsächlich so, aber was ja trotzdem auch, und das meine ich mit dem, das trotzdem in Relation stellen mit den Umständen, die gerade da sind,
right.
Weil vorher ging es ja auch, ich weiß, das wäre ja auch trotzdem was gewesen, um, aber plötzlich waren diese Eintrittspreise auf einmal ganz, ganz anders und so, also viel höher, und das ist dann so ein, oh Mann, ja.
Schatzi, also ich habe das Schwutz erlebt, kennengelernt als einen Ort, wo es immer auch einen Floor gab mit alternativer Musik, wo es immer auch Indie gab und Wave.
Sorry,
und
ich habe damals auf der London Calling aufgelegt.
Hi, London Calling war eine mega Party so und ne, als das plötzlich dann weg war und ich dachte so, okay, wow, jetzt läuft hier plötzlich auf drei Floors läuft Popmusik.
Ja.
Wer will das? Also welcher weltgewordene Twink, für wen macht ihr hier die, für wen macht ihr das Partykonzept? Wer findet das ernsthaft geil, auf einem Floor Christina zu haben, auf dem nächsten Kim Petras und auf dem dritten Shakira.
Ich hab's gelesen.
Also ich kann natürlich Leute aufzählen, die das geil finden, auch in meinem Freundeskreis sehr viele, but I don't.
Ja.
So, und also ne, gerade dieser eine Fuß in der alternativen Ecke, der hat für mich immer zum Schwutz untrennbar dazugehört und die Tatsache, dass es den nicht mehr gab, war dann für mich, dass ich dachte, okay,
ja, tatsächlich, ja.
I don't need to go there. Also wenn ich Popmusik will, kann ich echt woanders hingehen, dann muss ich nicht mit dem Taxi nach Neukölln fahren und wieder zurück und dann da auch noch in der Schlange stehen und viel Eintritt zahlen.
Voll. Man kann über viele so bei den Konzepten und keine Ahnung was, aber es macht ja trotzdem was, dass es diesen Ort jetzt nicht mehr gibt.
Sure.
Also es ist ja trotzdem etwas, das ist ja auch ein Zeichen, es ist eine Sichtbarkeit, die verschwindet. Also so, das ist
nein, natürlich ist das so. Ich will nur, ich finde es nur manchmal ein bisschen seltsam, wenn Leute das so hinstellen, als wäre es ein homophober Akt quasi, dass das Schwutz schließen muss, weil es jetzt plötzlich der Wind sich gedreht hat und deswegen muss der Schwutz zumachen. Der Schwutz muss unter anderem auch zumachen, weil es eben ganz viele Jahre lang falsch geführt worden ist. So, ohne jetzt jemanden persönlich ans Bein pissen zu wollen. Aber es sind ja auch es gibt keine Einzelperson, von der ich rede. Ich meine nur, es sind halt auch viele Entscheidungen getroffen worden über die Jahre, die einfach dazu geführt haben, dass Leute weniger hingegangen sind. Und das fängt bei der Security an, bis zu der Musikauswahl, bis was weiß ich was, die Art und Weise, wie die Künstler behandelt worden sind auch. Also ne, es gibt ja durchaus viele Baustellen, die seit Jahren bekannt sind, auch von KünstlerInnenseite, warum man da vielleicht auch nicht mehr auflegen wollte oder sich gesagt hat, nee, Leute, für die Kohle mit den zwei Drink-Tickets, nee, möchte ich nicht.
Voll.
Mit den Listen, die man führen musste, welchen Song man aufgelegt hat und so. Aber ja, wie gesagt, ich gestehe jedem Menschen die Frustration zu und die Trauer zu und all das und die schönen Erinnerungen und trotzdem für mich war es so ein Moment, dass ich dachte, ja cool, also nicht cool, das Schwutz noch zu, aber cool, dann ist diese Idee jetzt vielleicht beerdigt und wir können dann vielleicht sowas zurückkehren in einer Zukunft, in einer hoffentlich nahen Zukunft mit einem neuen Schwutz in Anführungsstrichen, wo wir uns wieder ein bisschen drauf besinnen, was mal super funktioniert hat.
Ganz Mann, ey, und dabei wollte ich doch gerade sowas wie eine Partyreihe starten.
Oder so. Well,
naja, oder wie es mal wieder auflegen. Ey, ich habe das so oft bei ZSV oder auch sonst irgendwo immer gesagt, na, und im Schwutz, dann habe ich mal aufgelegt. Glaubst du, hat sich mal jemand gemeldet? Ist so, klar, hätte ich auch hingehen können. Aber ich fand's
deswegen hat es zugemacht. Ich weiß nicht, nicht so bei dir gemeldet.
Genau, da konnte ich nicht mehr melden für eine Partyreihe. Nein, ach was, aber das ist einfach so, da hängen ja jetzt auch einfach für mich Erinnerungen dran, genauso wie bei dir Erinnerungen dran hängen. Aber das ist vielleicht dann so, was bei dir das GMF war, war bei mir damals so Schwutz mit dann auch zum ersten Mal auflegen, aber das dann schon im sogenannten Neuen, im Großen, in dieser Kathedrale und so. Und es war schon alles einfach nur wild und insane und. Weißt du, ich mag das immer als Homo, wenn meine heterosexuellen Freunde sagen, ja, ach, wo kann man überhaupt noch feiern gehen? Wo kann man überhaupt noch hin? Und ich, mir die ganze Zeit in meinem Kopf ist so, ficken 3000, Berghain. Also weißt du, so, ich habe sofort so 1000 Orte, wo ich denke, da kann man überall hingehen. Aber der Ort, der so für Pop stand, war halt einfach das Schwutz. Ich weiß gerade gar nicht, was sonst, also ja, wir waren jetzt mal im Weekend bei der Party, war jetzt nicht meine Partyreihe, so war jetzt nicht so meine Musik, sondern das war dann eher dieses, in diesem Backstein mit dieser riesigen Disco-Kugel so, das war das. Das war für mich so, oh mein Gott, gleich kommt Dua Lipa und gleich kommt das und endlich mal so nicht irgendwer, also und ich hatte die Wahl zwischen drei Popfloors, der eine, der vielleicht ein bisschen mehr trashy war, der andere, der dann noch trashiger war und der andere, der aktuell war. Und das war stark. Aber wenn ich da war und da war eine Party, auf dem einen lief dann irgendwie die Venga Boys auf unironisch. So, und das ist der größte Floor. Und ich denke mir so, aha, was kommt danach? Und danach kommt Tattoo mit All The Things. Weißt du, dann denke ich auch so, nee, ich will jetzt so, dann gib mir doch die Hits. Dann mach doch jetzt einmal. Dann ist halt jedes Wochenende hier, dann weiß ich, ich komme da samstags rein und dann kommen da die Banger einmal kurz raus.
Die Hitrutsche abgebrannt.
Ja, aber auch mit was Aktuellem noch dazwischen. Right. Und jetzt nicht hier das und da. Also ich meine, da hat ja jeder dann da irgendwann eine Meinung zu gehabt, aber das war einfach dieser Ort für mich. Und ich muss immer dran denken, als eine Freundin von mir, Franny, liebste Grüße, die hat an der Tür gearbeitet, damals, und war dann so, Simon, soll ich dich nachher mit nach Hause nehmen? Ich so, okay, ich bin unten. Und dann kam sie so zu mir und hat gesagt, so jetzt geht's ja aber los. Und am nächsten Tag war ich so, ach, dass du mich gefunden hast. Hat sie gesagt, Simon, die große betrunkene Fee, die da getanzt hat, das warst immer du. So, ich habe dich immer da sofort erkannt. Und das war irgendwie
du
so.
Du und Betty Büchse.
Um Gottes Willen. So, genau, da einmal. Und das war irgendwie, weil das Schwutz war auch ein Ort, ich bin da nie alleine hingegangen, right. Obwohl ich, und was auch so komisch ist, was auch ein Teil von meiner Gay-Journey eigentlich ist, ich habe da aufgelegt, aber eigentlich kannte ich niemanden. Also ich kannte den, der mich da hingebucht hat. Aber ich habe es trotzdem selbst da nicht geschafft, Kontakte zu knüpfen oder Freundschaften zu finden, sondern ich war da, habe da aufgelegt und bin dann trotzdem wieder einfach dann damit nach Hause gegangen. Also was auch so komisch war, weißt du, also ich habe quasi meinen Community Service geleistet, aber habe selbst da in der Zeit, in der ich da war, nicht mal ein Maul aufgekriegt oder irgendwie, doch einmal habe ich vielleicht schon mal jemanden abgeschleppt, aber selbst das ist was, wo ich manchmal immer noch so zurückblicke und immer noch so denke, ach krass, so wie anonym war ich da dann trotzdem eigentlich immer unterwegs. Und das finde ich so komisch. Das kann ich bis heute nicht greifen. Weil das ist immer noch das, ich habe dir vorhin auch einmal kurz so gesagt, so jetzt so alleine donnerstags in die Bars gehen, wenn ich mit Daniel unterwegs bin oder so. Da will ich auch gar nicht alleine hingehen, weil ich die Leute gar nicht so kenne. Und das war in jedem Hetero-Space, jedem kleinen, noch so kleinen Kack-Club in Berlin so. Da kannte ich irgendwann alle Leute. Da kannte ich die Türjungs, da kannte ich alle. Aber nur in queeren Spaces habe ich das nie gebacken gekriegt.
Hast du eine Hemmung, ne?
Ja, komisch. Ja. Aber nun gut, egal. Spreche ich mit meiner Therapeutin nochmal drüber. Genau, gehe ich auch rein und sage, das Schwurz hat zugemacht. Und selbst dort habe ich keinen Anschluss gefunden. Barbie konnte mir auch nicht helfen. Sie hat gesagt, das ist komisch. Bin ich komisch? So, ja.
Wir müssen über Rosin Murphy kurz sprechen. Die war ja tatsächlich eine, wir haben vorhin von Queen-Ikonen gesprochen. Die war eine, würde ich sagen. Die haben wir auf jeden Fall auf diese Position gehoben. Die haben wir sehr geliebt. Und jetzt hatte die vor zwei Jahren schon mal, hatte die komische turfige Sachen gepostet, hat irgendwie gepostet, ja, nee, Pubertätsblocker seien ja grausam und was sie den Kindern antun, also wirklich ein Schwachsinn. Und hat da so einen kleinen Shitstorm bekommen, Shitstorm-Light, würde ich
das
sagen.
Das ist aber ein bisschen zurückgerudert.
Und hat dann sofort gesagt, sorry, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden und ich will niemandem auf die Füße treten und ich verstehe total, dass ihr irgendwie upset mit mir seid und ich werde mich jetzt einfach mal zurückziehen und bilden und weiterhin aus der Diskussion raushalten, aber ne, seid lieb zu mir. Und war man dann auch, man hat ihr das irgendwie so ein bisschen verziehen, glaube ich, hatte ich das Gefühl. Ja, und jetzt hat sie sich zurückgemeldet und deutlich nachgelegt. Und hat ne jetzt so richtig, also hat sie nur so eine Grafik geteilt irgendwie, dass da, dass also quasi ein Einbruch zu sehen sei in der Zahl der Menschen, die sich als trans definieren, seit irgendwie einem Jahr. Und sie hat das hergeleitet mit der Begründung, ja, also habt ihr gesehen, war doch nur eine,
ach, ein Trend. Ach, das kam von ihr.
Ja, ja.
Siehst du, ich habe das nämlich erst gar nicht richtig mitbekommen. Und als du gerade meinst, mein Gott, Rosin Murphy, war ich so, hä, die ist doch eh komisch. Und ich weiß noch, ein Bekannter von mir, den habe ich mal irgendwann drauf angesprochen, weil er war so, ja, ich gehe zu Rosin Murphy. Ich so, ach, ich dachte, die ist jetzt weg vom Fenster, nachdem, was sie gesagt hat. Da war er so, nein, sie hat sich entschuldigt und ja, keine Ahnung was so. Ich finde das wirklich, ja.
Wild. Ja, und ich meine, also ne, dieser Graph, diese Grafik, das zu teilen an sich ist ja nun nicht die Tragik, ne? Das kann man ja einfach
bei Twitter oder was
reinstellen. Ja, genau, sie ist klar. Natürlich bei Twitter aktiv. nee, ja, aber das die Art und Weise, wie sie es kommentiert hat. Also, ne, sie hat gesagt, seht ihr, es war doch nur ein Trend und der Schaden und the havoc this wreaked on children's lives, wo du echt auch denkst, so, boah, also ne, sie tut jetzt so, als wäre quasi die Tatsache, dass sich eine ganze Weile mehr Menschen als trans öffentlich zu erkennen gegeben haben und das jetzt weniger machen, hat sie nicht damit in Verbindung gebracht, dass das internationale Klima gegenüber Trans so wahnsinnig feindlich geworden ist und dass es so gefährlich geworden ist und dass Leute sich vielleicht nicht mehr trauen, sich zu outen und öffentlich als Trans zu leben.
Was ist das für Zahlen überhaupt? So, auch erstmal so, ja.
Sure.
Da aber ne, das ist ja einmal ganz kurz. Oder, ach, gibt es in anderen Ländern Listen dann? Oder
es,
was?
Ich finde es wild und das begegnet mir relativ häufig auch in dieser TERF-Bubble, dass so
TERF müssen wir nochmal sagen, sind
Trans-Exclusionary Radical Feminists.
Also Feministinnen, allem, die sagen, Transfrauen.
Transfrauen sind keine Frauen, Transfrauen sind Männer, so. Wir sind dagegen, die sind eine Gefahr. So. Genau, und da hat sie sich jetzt aber zu erkennen gegeben und hat dann auch auf den Backlash dementsprechend reagiert. Also sie blockt jetzt alle, ich bin jetzt auch geblockt seit gestern.
Ja, dann war sie vorbereitet ja einfach. Ja, also ja, so, das ja, ist ja genau ein, ich meine, wie groß muss der Wunsch sein, nachdem man einmal kurz gemerkt hat, die Fanbase ist gerade so, wer ist eigentlich gerade da, um dann aber zu sagen, nein, ich finde es so wichtig, damit jetzt rauszugehen. Also wie kann der innere Wunsch so groß sein, anderen Menschen, was einen gar nicht betrifft, es betrifft sie ja null. Betrifft sie null. Es ist ja genau wieder der Deckmantel, die Kinder. Wie kann der Wunsch so groß sein, da zu sagen, ich bin im Recht und das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ist so, als würdest du jetzt sagen, guck mal, damals im Schwurz habe ich geschrieben, das wird euch noch, damals vor 15 Jahren, als ihr umgezogen sind, das wird euch noch auf die Füße fallen. Jetzt, 15 Jahre später, tja, I told you so.
Also was ich ja crazy finde, ich meine, ihr muss klar gewesen sein, dass sie, also sie hat das dann auch, ne, sie ist ja seit Tagen nur am Ranten auf Twitter und findet da irgendwelche wilden Herleitung, was sie da alles macht. Und ein Teil war dann irgendwie eben ihr letztes, sie hat das dann quasi zurückgezogen, weil sie wollte, dass das Album sich verkauft. Und jetzt hat sich's aber nicht verkauft und wir sind quasi schuld.
Ah ja, okay. Also, stimmt, es war genau da.
Das heißt, es muss ihr klar sein, dass wenn sie das jetzt öffentlich nochmal so proklamiert und da auch nachtritt, dass ein großer Teil ihrer Karriere und ein großer Teil ihrer Fanbase einfach wegbricht.
Ja.
Und das hat sie trotzdem gemacht. Also sie muss glauben, dass das wichtiger ist als ihre Karriere, dass sie da irgendjemanden rettet, dass sie sich opfern muss. Ich habe gar keine Ahnung, was da dahinter steht.
Das ist also ähnlich wie J.K. Rowling, die nur scheinbar gar keine Konsequenzen raus hat.
Ja, aber
J.K.
Rowling ist halt Multimilliardärin. Also she doesn't give a fuck. Ja. Aber Rosie Murphy ist, also ne, die ist jetzt keine, die ist jetzt keine Madonna oder so. Die muss schon, glaube ich, noch gucken, wo die Kohle herkommt. Ein bisschen. Also ja, I don't get it. Aber gut, das war ein herber Verlust. Ich habe mich vor 2 Jahren von ihr getrennt. Emotional, mir ist es jetzt, mich hat es echt jetzt nur noch geärgert und es hat mir leid getan für all die Leute, die das lesen müssen, die das betrifft. Und die Leute, die sich von ihr trennen mussten, für die das schmerzhaft war. Aber ja, da sage ich good riddance. Auf Wiedersehen.
Ich hab keine Ahnung. Ich bin einfach nur, es ist furchtbar. Es ist alles furchtbar, einfach so.
Es ist alles furchtbar. ein schönes Ende für diese Folge. Es ist alles furchtbar.
Alles furchtbar.
Ja,
ich sollte wieder Ferien machen irgendwie. Ich überlege gerade, wo es für mich wohin gehen könnte. Aber Hausboot möchte ich auf gar keinen Fall machen.
Nein? Why not?
Nee, ich hab's nicht so mit der Natur. Ich glaube so, wenn ich mich damit auseinandersetze, wo ich Ferien mache, dann bin ich schon gerne irgendwo in einer Stadt oder in einer kleinen Stadt oder ich bin irgendwo, wo viele Restaurants links und rechts sind. So,
aber Hausboot gibt's ja auch in der Stadt. Ich habe das Hausboot, was ich gemietet hatte, Amsterdam, das erste war, also, nee, Stralsund.
Und Salzstrund, hat mein Onkel aus Amerika damals gesagt.
Und ich hatte das falsch gesehen und habe gedacht, ich miete das quasi in der Innenstadt. Also das liegt ja quasi so an der Marina, habe ich so gedacht. Und ich kann dann einfach so rauslaufen und bin unter Leuten und finde es cool. Und habe dann erst am Tag meiner Ankunft festgestellt, ach nee, das ist so im Fischereihafen. Also ich bin so ganz schön außerhalb der Stadt und ich habe auch kein Fahrrad. Also ich musste dann irgendwie ein ganzes Stück dahin laufen erstmal. Und da war dann auch nachts keiner. Und das war super scary. Also ich war dann alleine auf diesem kleinen Hausboot mit so 20 schippernden Fischerbooten, die leer waren um mich rum und Wald. Und es war stockfinster, da war keine Laterne, gar nichts. Und ich hatte nur so einen Holzriegel an meiner Tür, um die zuzumachen. Oh, wow. Und da hatte ich so Panik. Ich hatte eine Nacht, war die Nacht zum 3. Oktober, weil da, ne, verlängertes Wochenende, waren da so Jungs auf so einem Boot am Saufen und am so deutsche Lieder grölen. Und ich dachte schon so, okay, die haben mich gesehen. Die haben die Tunte in der Stadt gesehen, die kommen jetzt hier rüber und machen mich kalt. Und bin dann irgendwie mit dem Messer bewaffnet. Hab mich ganz fast angezogen, hab mir ein großes Küchenmesser genommen und bin in den Wald geschlichen, um die Lieder zu hören, die sie singen, um festzustellen, ob das Nazi-Lieder sind oder nicht.
Ist das völkisch-national, was hier passiert? Genau. Nein, ach, okay, alles klar.
Also nicht, um die anzugreifen, aber nur um mich verteidigen zu können. Und hab dann festgestellt, die singen einfach nur irgendwelche normalen Lieder und es ist überhaupt nicht schlimm. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die dich jetzt hier sehen, ganz in Schwarz mit dem Messer, dann machen die dich auf jeden Fall kalt. Also geh mal ganz schnell wieder
oder
in dein
Boot. Oder
haben
vielleicht auch Angst vor dir einfach in dem Moment.
Ja, die waren natürlich komplett in der Überzahl. Aber ja, nee, so, also das Hausboot auf dem Wasser in der Einsamkeit ist scheiße, aber so mit so ein bisschen den Anschluss ist schon echt schön. Mhm,
genau. Cool, freue ich mich drauf. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Dann überlegen wir uns den nächsten Reisetipp. Hä, vielleicht machen wir auch so Doppelmausurlaub einmal mal so ein bisschen.
Oh, Doppelraushälfte.
Genau, wir machen dann wirklich so. Du bist dann, wir sind in einer Stadt, du bist dann aber in einem Hausboot und ich bin wohne bei so einer Omi, die für mich kocht oder so.
Okay.
Oder vielleicht, egal, whatever. Barbie, wir hören uns am Donnerstag wieder und bis dahin gilt wie immer, bewertet uns, folgt uns, Instagram, TikTok, alles sehr, sehr wichtig. Wir freuen uns bis nächsten Donnerstag.
Bis nächsten Donnerstag.